Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Guten Abend. Eigentlich hätte Maris Jansons an diesem Wochenende die Wiener Philharmoniker dirigieren sollen, doch man wusste schon länger, dass er wegen Krankheit vertreten werden müsste. Nachdem er in der vergangenen Nacht gestorben ist, haben die Philharmoniker ihr heutiges Konzert mit einer Schweigeminute begonnen und das Programm in Erinnerung an ihren Ehrendirigenten geändert. Die Klassikwelt trauert um Maris Jansons und auch der lettische Präsident hat den in Riga geborenen Jansons per Twitter gewürdigt. Wir danken ihm für seine Liebe und Hingabe zur Musik, für seine positive Energie und Inspiration. Gleich erinnern wir ausführlich an einen der bedeutendsten Dirigenten der Welt. Und die Premieren des Abends, die führen uns in die Frankfurter Oper zu Gabriel Fauré's Penelope und nach Hamburg, wo der Choreograf John Neumeier die Glasmenagerie von Tennessee Williams als Ballett arrangiert. Für einen Maestro gilt kein Renteneintrittsalter. Die bedeutenden Dirigenten treten auch noch mit 80, mit 90 oder noch länger ans Pult. Musik ist ihr Leben. Immer wieder sterben sie sogar beim Dirigieren, wie der Vater von Maris Jansons. Vergangene Nacht ist er nun selbst gestorben, nach langer Krankheit mit 76 Jahren in St. Petersburg. Für viele war Maris Jansons der wichtigste Dirigent unserer Zeit. Jochen Eichner holt ihn nochmal zurück ins Leben.
Ja, war eine Zeit, ich wollte ein Fußballspieler werden.
Maris Jansons war in seiner Kindheit und Jugend ein begeisterter, talentierter Sportler. Dabei war eigentlich schon seit frühester Kindheit klar, dass Maris Jansons Musiker werden würde.
Es war auch ziemlich früh für mich klar, dass ich werde Dirigent.
Dieser Wunsch wurde ihm quasi in die Wiege gelegt. Schließlich war bereits sein Vater Arvid Jansons ein berühmter Dirigent, seine Mutter Iraide Sopranistin an der Oper in Riga. Jansons wurde am 14. Januar 1943 in Riga geboren, während der deutschen Besatzung Lettlands. Seiner jüdischen Mutter war zuvor die Flucht aus dem Rigaer Ghetto gelungen. Sie brachte ihren Sohn in einem Versteck zur Welt. Der kleine Maris wuchs auf, umgeben von der Musik, und verbrachte schon als kleiner Bub viel Zeit in der Oper, wenn sein Vater am Pult stand.
Dann kam ich nach Hause und dann habe ich eine Vorstellung gemacht, so kann man sagen, oder eine Probe zu Hause.
Seine musikalische Ausbildung begann Maris Jansons mit 13 Jahren aber in Leningrad am dortigen Konservatorium. Sein Vater hatte einen Posten als Dirigent bei den Leningrader Philharmonikern bekommen. Mit 26 Jahren wird Herbert von Karajan auf den jungen Letten aufmerksam und setzt sich dafür ein, dass dieser in Wien beim legendären Hans Swarovski weiter studieren kann. Eine Medienpersönlichkeit, ein Promi wie Herbert von Karajan, war Maris Jansons nie, obwohl er etwa in Japan wie ein Popstar vom Publikum gefeiert wurde. Er war einer der besten, wenn nicht sogar der beste Dirigent seiner Generation. Wo er dirigierte, da war die musikalische Spitzenklasse. Ob nun beim Amsterdamer Konzertgebauorchester, das als bestes Orchester der Welt gilt und dessen Chefdirigent er bis 2015 war, oder beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, das ebenfalls in der Rangliste der weltbesten Klangkörper einen der vordersten Plätze einnimmt.
Für Qualität und Ideen, da gibt es keine Grenzen, wissen Sie. Wenn man denkt, das haben wir heute alles schon erreicht, das stimmt nicht. Da morgen kann noch etwas Interessantes, noch Besseres sein. Und das ist auch interessant, dass Sie, wie gesagt, eine Evolution, Entwicklung und ein Progress, was eigentlich ist normal und muss sein.
Wer Maris Jansons am Pult, bei Proben oder auch im Gespräch erleben durfte, der erlebte einen Gentleman. Einen sanften, fast väterlichen Musiker, der genau wusste, was er wollte. Einen Intellektuellen am Dirigentenpult, der kein Tyrann war, sondern zusammen mit seinen Musikerinnen und Musikern eine gemeinsame Klangidee erarbeitete.
Die 24 Stunden sind nicht genug.
Jansons begann seine Karriere in dem Orchester, dessen Dirigent schon sein Vater war, bei den Leningrader Philharmonikern. Von 1979 bis zum Jahr 2000 war Jansons dann Chefdirigent des Osloer Philharmonieorchesters und baute dieses zu einem internationalen Spitzenorchester auf. Bei einer Aufführung der Oper La Bohème erlitt er im Jahr 1996 einen Herzanfall. Deswegen dirigierte Maris Jansons lange Zeit keine Opern mehr. Nach Stationen als Chef des Pittsburgh Symphony Orchestras und als Hauptgastdirigent beim London Symphony Orchestra übernahm Jansons 2003 den Posten als Chefdirigent beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Mit seinen bayerischen Musikern spielte er nicht nur im Vatikan vor Papst Benedikt XVI., sondern nahm auch in Tokio alle Beethoven-Symphonien auf.
Was gibt's Besseres als Beethoven-Symphonie? Ich glaube nichts. Ich bin so jetzt, wissen Sie, beschäftigt und so absolut besessen in dieser Musik, wie absolut verrückt. Das ist, ich glaube, die beste Musik, die überhaupt in der Welt existiert.
Jahrelang kämpfte Jansons auch für seine Herzensangelegenheit, den Bau eines eigenen Konzertsaals für das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Als er im Jahr 2013 den Ernst von Siemens Musikpreis erhielt, der gilt als Nobelpreis der Musikwelt, stiftete er das Preisgeld von 250.000 Euro für den Bau des Konzertsaals.
Ich bin gebunden mit Musik, seit ich geboren bin.
Maris Jansons. Nach mehreren Konzertabsagen in den vergangenen Monaten wurde immer wieder thematisiert, ob er wegen seiner angeschlagenen Gesundheit noch den Anforderungen seines Berufes gewachsen sei. Nun ist er mit 76 Jahren gestorben. Maris Jansons war mit seinen wichtigen Orchestern häufig zu Gast beim Musikfest Berlin. Dessen künstlerischer Leiter ist Winrich Hopp. Guten Abend, Herr Hopp.
Schönen guten Abend.
Sie haben Maris Jansons mehrfach zum Musikfest Berlin geholt, aber als künstlerischer Leiter der Musica Viva des Bayerischen Rundfunks auch dort immer wieder mit ihm zusammengearbeitet. Wie haben Sie ihn eigentlich kennengelernt?
Naja, eigentlich durch das Musikfest Berlin. Einer meiner ersten Gespräche, als ich dort angefangen habe, 2005, war tatsächlich ein Treffen mit Maris Jansons, der sofort mit mir sprechen wollte und wissen wollte, wo denn das neu gegründete Musikfest eigentlich hingehen möchte. Und ich war überrascht von all den Dingen, die er zu mir sagte, denn ich hatte eigentlich von ihm gehört, dass es ein doch eher konservativ ausgerichteter Dirigent sei, mit einem auch eher kleineren Repertoire. Aber was er dann beim Musikfest alles machte, seit 2005, das ist so ungeheuerlich an Namen, die er da im Programm hatte. Ich lese das mal vor. Das ist Musik von Samuel Barber, von Bartok, von Beethoven, Berio, Brahms, Bruckner, Debussy, Haydn, Hänsel, Lutoslawski, Mahler, Messiaen, Mussorgsky, Poulenc, Riem, Schnittke, Schönberg, Schostakowitsch, Strauss und Edgar Varese. Ich meine, das ist ein Katalog, eine Vielfalt. Also ich kann nur dankbar sein und unglaublich traurig, dass das jetzt zu Ende ist.
Was war denn in der Zusammenarbeit das besonders Beeindruckende für Sie?
Die Präzision, mit der er an die Sachen rangegangen ist. Er hat zunächst einmal die Vorschläge, die man ihm gebracht hat, die hat er einmal einfach zur Kenntnis genommen und dann hat er sich die Sachen wirklich sehr genau angesehen. Das hat dazu geführt, dass die Programmarbeit manchmal recht lange in der Vorbereitung gedauert hat. Als ich ihm Amerika von Edgar Varese zum ersten Mal vorgestellt hatte, er hatte natürlich davon gehört, von der Musik und von dem Komponisten schon, kannte auch etwas, da hat das doch rund 3 Jahre gebraucht, bis wir dann wirklich so weit waren, dass wir das programmieren konnten. Und das Tolle war dann aber auch, dass er dieses Werk dann nicht nur mit dem Konzertgebäude-Orchester in Berlin machte, sondern auch mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks gleich, nahm das mit auf Tournee. Also er machte immer gleich eine richtig große Sache daraus. Mhm.
Er hat sich ja hier eben im Nachruf selbst als besessen und verrückt nach der Musik beschrieben.
Ja, unbedingt.
In den Nachrufen der letzten Stunden wird ihm schonungslose Selbstdisziplin, ein rigoroses Arbeitsethos bescheinigt. Er wird als skrupulöser Perfektionist beschrieben. In der Süddeutschen fragt Wolfgang Schreiber, ob Jansons seine willensstarke Tatkraft despotisch gegen sich selbst gerichtet hat. Das ist ja sehr hart auch. Wie sehen Sie das, Herr Hopp?
Naja, das sehe ich nicht so. Er hat ja eine wunderbare Gattin, die auf ihn immer aufgepasst hat. Und seitdem er diese Herzattacke 1996 in Oslo hatte, da hat sie auch sehr darauf geachtet, dass er die vielen Konzertverpflichtungen, die er sonst angenommen hat, doch reduziert hat. Beim Musikfest war er aufgrund eben dieser Reduktion dann auch 2014 zum letzten Mal zu Gast. Er hätte eigentlich jetzt 21 wiederkommen sollen. Und das war schon lange abzusehen oder zu erleben, dass das nicht mehr so stark weitergehen konnte wie bisher. Aber in der Probenarbeit tatsächlich, da war eine Detailarbeit zu spüren, die selten ist. Ich habe ja von ihm die Möglichkeit bekommen, bei der Musica Viva einen Kompositionsauftrag an Wolfgang Riem auszusprechen. Und da dachte ich eigentlich auch, naja, er möchte da so die üblichen 15 bis 20 Minuten eben haben, die große Chefdirigenten bisweilen in Auftrag geben. Nein, er wollte gleich das ganz große Werk haben und Wolfgang Riem hat ihm ein abendfüllendes Werk von 80 Minuten geschrieben, die Requiem-Strophen. Und diese Proben zu erleben, wie er sich in die Partitur da hinein vertieft hat und wirklich taktweise sich dieses Werk erschlossen hat, das war faszinierend.
Seine biografischen Spuren, das haben wir auch gerade gehört, führten bis ins jüdische Ghetto von Riga, 1943 dort geboren. Welchen Einfluss hatte das auf sein Leben mit und in der Musik?
Ich glaube, das, was er erlebt hat als Kind, das so am Ende des Krieges noch den Krieg miterlebt hat, die Nachkriegszeit auch, die Spaltung Europas, die Möglichkeit aber auch 1969 dann die Sowjetunion zu verlassen, eine Sache, die ihm auch die Musik ihm ermöglicht hat. Ich glaube, der hat sehr stark die Musik vor dem gesellschaftlichen Hintergrund, vor dem politischen Hintergrund erlebt und hat auch sehr klar gewusst, was Kunst und was Kultur bewirken kann, damit Bedingungen, die man gar nicht aushalten kann, doch ein lebensfähig erhalten. Und das war für ihn die Kunst und das hat er für mich auch allen, die mit ihm arbeiten durften, auch sehr stark vermittelt.
Winrich Hoppe, Leiter des Musikfests Berlin und der Musica Viva des Bayerischen Rundfunks zum Tod des Dirigenten Maris Jansons. Herr Hoppe, ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ja, ich danke auch.
20 Jahre hat sie auf ihn gewartet, doch als Odysseus dann endlich zurückkommt, erkennt Penelope ihn nicht mehr. Meist wird Homers Geschichte im Theater oder der Oper aus Odysseus Perspektive erzählt, doch in Gabriel Faurés Oper Penelope steht endlich mal sie im Mittelpunkt. Ein selten aufgeführtes Werk mit der Dirigentin des Jahres am Pult, Joanna Malwitz. Unsere Opernkritikerin Natascha Pflaumbaum hat die Premiere von Penelope am Abend in der Oper Frankfurt miterlebt. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Inszeniert hat das Porträt dieser vielschichtigen Frauenfigur die Regisseurin Corinna Tetzel. Was für eine Penelope zeigt sie denn?
Ja, das ist eine Frau, die sich selbst wohl etwas Männliches übergestülpt hat. Also sie tritt im schwarzen Anzug auf, trägt schwarze Anzugschuhe und insgesamt ist auch ihr ganzes Verhalten eher so wie ein Tomboy, sexuell invariant vielleicht sogar auch, weil sie sich vor den vielen Freiern an ihrem Hof schützen will, aber vielleicht auch, weil das der Ausdruck ihres inneren Gefühls ist. Denn Gefühls ist sie sehr distanziert, sie scheint eine introvertierte Frau zu sein und was ganz deutlich ist, das ganze Szenario spielt nämlich auf so einer Art kargen Dachterrasse mit nur ganz wenigen Gartenstühlen dort und auf dieser Dachterrasse sieht man zum Beispiel Penelope, aber man sieht auch eine Videoprojektion, wie sie sich auf der Dachterrasse als Einsame sieht. Also diese Frau ist einsam, sie ist sehnsüchtig, sie ist ein bisschen männlich und sie scheint eine zu sein, die ihr Leben lang gewartet hat. Wirklich, diese Penelope ist eine Wartende und zwar eine ganz bestimmte Wartende, nämlich die steht irgendwie still.
Beide haben sich in den 20 Jahren vermutlich stark verändert. Auch sie ist während dieses Wartens innerlich irgendwie ja neu aufgebrochen. Gibt die Regisseurin dem Paar nochmal eine Chance?
Also auf die Frage muss man sagen, nein, gibt sie dem Paar nicht, weil nämlich die Penelope sich anscheinend gar nicht weiterentwickelt hat. Denn dieses Warten, was sie tatsächlich so auszeichnet, das wird auch in der Oper attribuiert, nämlich durch das Weben. Sie webt ja an einem Leichenhemd und dieses Leichenhemd, das ribbelt sie nachts immer wieder auf. Das heißt, sie dreht sich eigentlich im Kreis. Und das Warten ist bei ihr ist zwar ein Warten auf etwas, aber im Prinzip ist das eine Ausdehnung einer Passivität bis ins Unendliche. Die beiden kommen also wieder zusammen und sie stehen Ja, sie erkennen sich, also nach einer gewissen Zeit, als Menschen wieder, aber nicht als Liebende. Und das macht Corinna Tetzel ganz geschickt, dass sie nämlich zeigt, am Ende stehen die nebeneinander. Die liegen sich mal kurz in den Armen, die fassen sich auch an, um zu spüren, wer der andere ist. Aber die gehen am Ende nicht gemeinsam von der Bühne. Die besingen sich zwar, aber sie bleiben als Einzelne zurück, gehen verschiedene Wege. Und das ist eigentlich ziemlich ehrlich und ziemlich realistisch auch dargestellt. Weil man sieht, man kann zwar 20 Jahre ein Paar sein, aber wenn man nicht eine gemeinsame Zeit miteinander verbringt, ist man das nicht. Man ist am Ende kein Paar mehr.
Ja, das stimmt. Von Gabriel Fauré kennt man Kammermusik, man kennt Lieder, Klavierwerke, aber das ist seine einzige Oper und er hat sie auch erst mit 70 Jahren komponiert. Die Uraufführung war 1913. In Deutschland ist Penelope erst 2002 zum ersten Mal aufgeführt worden. Natascha Pflaumbaum, wie lässt sich diese Musik beschreiben?
Also man hört das im Hintergrund, das ist das Vorspiel und das ist ganz fein und ganz intim. Das ist vor allem auch ein Leitmotiv, was man hier schon hört, denn Faurés Sprache ist sehr bildlich, also illustrativ. Man weiß eigentlich sofort, in was für einer Gefühlslage die Protagonisten sind. Und man weiß aber vor allem, weil durch diese psychologische Ausleuchtung der Charaktere, das macht er nämlich, was das für Leute sind. Und zwar heftet Fauré seinen Protagonisten, seinen beiden Hauptdarstellern Penelope und Odysseus Leitmotive an. Wir kennen das von Wagner, aber Fauré macht das nicht so wie Wagner, als eine akustische Signatur. Also nicht so wie so eine Visitenkarte, so eine akustische nach dem Motto, jetzt kommt Tristan auf die Bühne, bumm, Tristan-Motiv. Sondern hier ist das ganz, ganz subtil gemacht. Hier gibt es unterschiedliche Themen, die werden miteinander verwoben oder aber fragmentiert, sodass man sie gar nicht wie so ein akustisches Signal wiedererkennen kann. Dennoch sind sie da. Und das macht das Ganze zu so einem Geflecht oder zu so einem Gewebe. Und im Vergleich zu einer Wagner-Oper, man muss das immer wieder sagen, weil Fauré natürlich aus dieser Zeit kommt und sich auch dieser technischen Mittel, die Wagner benutzt hat, bedient, ist das, hat diese Musik gar nicht so eine Erdung, sondern sie ist eigentlich eher so eine, ja, so eine Schwebung.
Ja, das war eben auch sehr schwebend, aber dieses Paar, so kommt es mir vor, schwebt nicht nur. Da hören wir auch noch mal rein. Das ist doch großes Drama.
Das ist großes Drama. Es ist ja auch großes Drama. Stellen Sie sich vor, nach 20 Jahren treffen Sie die große Liebe Ihres Lebens wieder und was verspüren Sie? Nichts. Ja? Obwohl Sie die ganze Zeit nur gewartet haben. Und das ist natürlich toll, dass Paula Murray und Eric Laporte, also als Penelope und Odysseus, die sind... Also das klingt jetzt platt, aber man hat wirklich den Eindruck, Stimme und Figur passen perfekt zusammen. Die haben den perfekten Tonfall, klangschön, ausdauernd, lyrisch genug, was man für diese Musik eben braucht. Und von daher, die ganze Besetzung war bis in die kleinste Rolle hinein wirklich perfekt gemacht. Also wirklich perfekt ausgesucht, sodass man tatsächlich an der Stimme schon immer den Charakter der Person erkennen kann. Und besonders frappant war das bei Euryclé, also bei der Amme von Odysseus, von Joanna Mottolini. Tulewitsch gesungen, das war unfassbar, dass man sofort merkte, oh Gott, die hat den aber wirklich gut gekannt und die hat den wirklich lieb, so herzwärmend und warm. Also von der Besetzung, auch wie Joanna Malwitz, diese Schwebung aus dem Orchester in diesen Frankfurter Opernsaal hinein dirigiert hat, war auch toll, weil das auch eine Musik ist, die zum Teil sehr kammermusikalisch daherkommt und das alles so in der Balance zu halten, das fand ich super. Also es ist einfach, war ein sehr schönes Erlebnis und je mehr man eigentlich sich in diese Geschichte reindenkt, desto aktueller findet man diese Frauengeschichte auch und desto mehr kann man da auch reinlesen und sich rausrätseln. Also es ist ein sehr inspirierender Abend.
Die Oper Penelope von Gabriel Fauré an der Oper Frankfurt. Für Fazit war Natascha Pflaumbaum bei der Premiere. Dankeschön.
Gerne.
Und die nächsten Aufführungen sind am 6., 11. und 15. Dezember und dann auch wieder im Januar. Sie hören Fazit. Seit ein paar Jahren boomt die indische Stand-up-Comedy-Szene. Endlich kann die junge städtische, ethnisch und religiös diverse Mittelklasse miteinander und übereinander lachen. Einige Comedians touren längst auch international und finden ihr Publikum über Netflix. Zum Beispiel der Superstar Wir Das. An diesem Montag kommt er im Rahmen seiner Europatournee zum einzigen Deutschlandauftritt nach Berlin. Gerd Brendel stimmt darauf ein.
My name is Veer Das. I'm from Bombay in India. Has anybody ever been to India? Well, if you haven't been, you must go because your jobs have.
Wenn Sie noch nie in Indien waren, unbedingt hinfahren, weil Ihre Jobs, die sind schon da. Mit zwei Sätzen schafft es Veer Das, seinem Publikum in einer amerikanischen Talkshow den globalen Kapitalismus zu erklären. Jobs gibt es in seinem Heimatland nicht nur für IT-Spezialisten, die für ihre globale Kundschaft Softwareprobleme billiger lösen als die Kollegen in den USA oder Europa. Jobs sind in den letzten Jahren auch für Stegreif-Komiker wie Veer Das entstanden.
There's more to talk about. There's that much changing. And so there's that much more option for satire.
Das hat mit zwei Entwicklungen zu tun. Der wachsenden Bedeutung von Internetmedien als neue Auftrittsorte für Stand-up-Comedians und einer wachsenden urbanen jungen Mittelschicht, für die YouTube und Netflix wichtiger sind als Kino und Fernsehen. Auf Internetplattformen können sich Stand-up-Comedians mehr Kritik leisten als im Bollywood-Kino oder auf staatlichen und den großen privaten Fernsehkanälen. Die indische Verfassung garantiert zwar Meinungsfreiheit, allerdings mit Abstrichen, die sind vage, weswegen viele Medienunternehmen und Veranstalter eifrig Selbstzensur üben. Im letzten Jahr geriet Kunal Kamra in die Schlagzeilen, nachdem sein Auftritt in der nordindischen Universitätsstadt Baroda wegen angeblicher antinationaler Propaganda abgesagt wurde.
Okay, welcome to another episode of Shut Up Ya Kunal. And yeah, this is the propaganda episode of Shut Up Ya Kunal. Because whatever I do in this episode, somebody will say it's propaganda.
Auf seinem YouTube-Kanal reagierte Kamra selbstironisch. Auch Veer Das kennt die Vorwürfe.
Every day on Twitter I am called anti-national, unpatriotic, a traitor, un-Indian.
Erzählt er in seiner San Francisco-Show, die er für Netflix aufgenommen hat. Auf seinem indischen YouTube-Kanal macht er sich regelmäßig über den indischen Premierminister Narendra Modi lustig.
So this week we killed a man for eating beef.
Da wurde also neulich wieder eine muslimische Familie wegen angeblichen Verzehrs von Rindfleisch gelyncht. Und die Reaktion des Premierministers?
There's the Prime Minister. There's the other politicians. They are never eating beef again. The Prime Minister.
Modis Forderung, den Verzehr von Rindfleisch aus religiösen Gründen landesweit zu verbieten, war für den Comedy-Star der Grund für die eigene internationale Karriere.
And then my government banned beef. And I was like, you know, an international career might not be such a bad thing. Make no mistake, I'm just here for the beef.
Wie indisch muss ein Stegreif-Komiker sein, um im globalen Unterhaltungsgeschäft seinen unique selling point zu behalten? Und wie viel aller Weltswitze muss er erzählen, damit seine Pointen auch in San Francisco, in Dublin, Eindhoven oder in Berlin verstanden werden?
Went on my first world tour. Would you like to know what 33 countries in the world have in common? Would you like to know, yeah? I have now masturbated in all 33 of those countries. I'm like the Genghis Khan of the Holiday Inn chain. My DNA is everywhere.
Den Witz über die DNA-Spuren, die Veer Das auf allen Hotelmatratzen seiner letzten Welttour hinterlassen hat, könnte jeder tourende männliche Künstler erzählen, egal woher er kommt. In seinen Amerika-Shows schlägt Veer Das die Brücke zwischen indischer und amerikanischer Politik, wenn er die schlichten Einsatzbotschaften von Modi und Trump vergleicht.
That's all it takes, 3-4 words. Make America great, build that wall, jail that bitch, drain that swamp. I'm loving it, you're worth it, Leo to Geo, abki bar Modi Sarkar. We are on board instantly. But
von Make America great again bis Modi über alles. Ein Weltbürger, der dem Publikum dessen Klischees über exotische Inder zurückspiegeln kann. Eine Rolle, für die Veer Das prädestiniert ist. In Nigeria geboren, in Delhi aufgewachsen. In Amerika und Russland hat er studiert. Und er weiß, worüber Menschen auf der ganzen Welt lachen. Ob ihm für seinen Auftritt in Berlin auch Parallelen zwischen indischer und deutscher Politik aufgefallen sind? Oder wie er die typisch deutsche Indienromantik von Yoga bis Ethno-Kitsch findet? Hätten wir das gerne persönlich gefragt. Aber die Bitten um ein Interview blieben unbeantwortet. Vielleicht klappt's ja beim nächsten Mal. Grund genug, Indien eine Zeit lang den Rücken zu kehren, wird der bekennende Rindfleischliebhaber wir das auf jeden Fall haben. Zumindest so lange wie Narendra Modi in seiner Heimat Premierminister ist.
Der indische Comedian Veer Das. An diesem Montag tritt er im Berliner Metropol auf und weitere Shows von ihm gibt's bei Netflix.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Daniel Marschke.
Morgen beginnt er also in Madrid, der 25. Weltklimagipfel, und erneut diskutieren die 190 UN-Mitglieder über Wege aus der Klimakrise. Bewegungen wie Fridays for Future oder Scientists for Future fordern eine drastische Reduzierung von klimaschädlichen Emissionen und den sofortigen Ausstieg aus der Kohleverstromung. Im Sommer nun hat sich eine neue Gruppe gebildet. Die Architects for Future setzen sich für nachhaltiges Bauen ein. Alte Gebäude zu sanieren sei von der CO2-Bilanz her oft günstiger als neu zu bauen, sagt die Ingenieurin Andrea Heil.
Also die Betonherstellung weltweit erzeugt 2 bis 3-mal so viel CO2 wie der ganze Flugverkehr, auf den wir uns so konzentrieren. Deswegen ist unser Ziel jetzt, eine klimapositive und gesunde Bauwende einzuleiten. Wir fokussieren uns sehr auf den Energieverbrauch von Gebäuden im Betrieb. Und Materialien müssen aber auch gesund sein und in biologischen oder technischen Kreisläufen zirkulieren können. Die Baubranche ist eben eine riesige CO2-Schleuder, könnte aber auch ein Potenzial haben, klimapositiv zu sein, weil wir haben eine riesige Masse an Baumaterialien dort lange Zeit gelagert und es könnte ein CO2-Speicher oder eine CO2-Senke sein.
Andrea Heil von Architects for Future im Deutschlandfunk. Komm, Mr. Tallyman, tally me banana. Das war wohl einer der bekanntesten Songs, die Irving Berger jemals geschrieben hat. Day-O, besser bekannt wohl als Banana Boat Song von Harry Belafonte. Nun ist der Komponist dieses Calypso-Klassikers gestorben. Berger wurde 95 Jahre alt und die Todesnachricht kam heute aus Barbados. Denn vor über 50 Jahren hatte Berger die Nationalhymne für den Inselstaat geschrieben. Im Laufe seines langen Lebens war der aus Brooklyn stammende Komponist für zahlreiche Musiker tätig, darunter Chuck Berry und Brian Wilson. Mit Millionen verkaufter Platten verhalf er dem afro-karibischen Musikstil des Calypso zu weltweiter Bekanntheit. Im Berliner Bezirk Lichtenberg sind Einbrecher in das dortige Stasi-Museum eingebrochen und haben Orden und Schmuck gestohlen. In der vergangenen Nacht seien sie über ein Fenster in das erste Stockwerk des Gebäudes eingestiegen, teilte die Polizei mit. Ein Museumsmitarbeiter habe mehrere zerschlagene Vitrinen in den Ausstellungsräumen entdeckt und die Beamten alarmiert. Der Wert der gestohlenen Gegenstände ist noch unklar. Nach dem Großbrand im Weltkulturerbeort Hallstatt in Oberösterreich hat die Polizei Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. 109 Feuerwehrleute waren im Einsatz, nachdem gestern früh in einer der Holzhütten am See Feuer ausgebrochen war. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten schwer verletzt, Bewohner kamen nicht zu Schaden. Nach Funden in einem ausgedehnten Gräberfeld oberhalb des Ortes wird ein Abschnitt der älteren Eisenzeit zwischen 800 und 450 vor Christi Geburt als Hallstattzeit bezeichnet. Seit 1997 gehört die Region zum Weltkulturerbe und zieht jedes Jahr Hunderttausende Besucher an.
In diesem Jahr hat der Hamburger Ballettchef John Neumeier seinen 80. Geburtstag gefeiert. Seit über 40 Jahren ist er im Amt und damit weltweiter Rekordhalter in so einer Position. Nach Endstation Sehnsucht bringt Neumeier nun zum zweiten Mal ein Werk von Tennessee Williams auf die Ballettbühne, und zwar die Glasmenagerie. Den Stoff, mit dem der Amerikaner vor 75 Jahren völlig unerwartet zum Broadway-Star geworden ist. Die Tanzkritikerin Dorion Weikmann kommt direkt aus der Uraufführung in Hamburg. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Die Glasmenagerie ist ja ein Kammerspiel bei Tennessee Williams, ein Figurenquartett. Bricht John Neumeier
das auf? Er ist ja Chef einer fast 50-köpfigen Ballettkompanie.
Ja, man muss vielleicht zuerst sagen, dass das Stück ursprünglich aus 4 Personen besteht, nämlich Amanda Wingfield, einer abgehalfterten Südstaaten-Schönheit, und ihren beiden Kindern Tom und Laura. Die Laura hat eine leichte Versehrung am Bein. Und der vierte im Bund ist Jim, der in die Wohnung gelotst wird, um eigentlich die Schwester Laura zu hofieren, was sich dann allerdings als Missgriff erweist, weil er schon einer anderen versprochen ist. So, und John Neumeier steigt aus diesem Kammerspiel aus, indem er einerseits Tennessee William als fünfte Person, also den Autor des Stücks, ins Spiel bringt und den tatsächlich auf der Bühne mit hat. In dessen Biografie wird die ganze Geschichte gespiegelt. Und indem er auf der anderen Seite hinausgeht aus der Wohnung und tatsächlich in den Alltag, das sprich in die Handelsschule, ins Kino, ins Basketballspiel mit seiner ganzen Kompanie einsteigt. Und dadurch kriegt er genug Stoff für das Ensemble.
Das Stück ist ja am Ende des Zweiten Weltkriegs entstanden, erzählt also von einer großen Desillusionierung. Neumeier hat aber vorab gesagt, er wolle auch Unausgesprochenes bildhaft machen. Was also ist das genau, was ihn jetzt an dem Stoff interessiert?
Das Stück spielt in den Jahren seiner eigenen Kindheit. Ihn interessiert aber ganz deutlich die Figur Tennessee Williams als Autor. Also einerseits ist auch Tennessee Williams mit einer Mutter, mit einer verlassenen Mutter aufgewachsen. Dann hat er eine sehr enge Beziehung zu seiner eigenen Schwester gehabt, die wiederum auch behindert war, hat aber diese Familie, also Mutter und Schwester, auch verlassen und ist damit eigentlich ein Leben lang nicht fertig geworden. Der Strang, der Neumeier wohl am stärksten interessiert, ist die Homosexualität von Tennessee Williams, die er an diesem Abend sehr, sehr offensiv, kann man fast sagen, thematisiert. Und an der Stelle wird es auch teilweise ein bisschen fragwürdig. Insofern, als er 2 Szenen hat, die eine spielt in einer schwulen Bar, die ist sehr deutlich zu lang im Vergleich zu den anderen Gesellschaftsszenen, die er integriert hat in das Stück. Und die andere ist eine Szene zwischen Jim, also dem Arbeitskollegen, und Tom. Sagen wir mal, also das ist schon an der Grenze dessen, dass man sagt, das ist überstrapaziert im Grunde genommen. Trotzdem, was sehr, sehr gut funktioniert an diesem Abend, ist die fünfte Figur, Tennessee Williams, auf der Bühne, nämlich von Edwin Revazov getanzt, der einfach dieses ganze Geschehen verfolgt und eigentlich wie der Erzähler im Stück funktioniert. Das funktioniert tatsächlich sehr gut.
Als Choreograf bringt John Neumeier Musik mit ins Spiel von Philip Glass, Ned Roram und Charles Ives. Dorian Weigmann, hilft die Musik, den Stoff zu enthistorisieren?
Ja, das tut sie absolut. Charles Ives steht an dieser Stelle für eine ganz verrätselte und auch bohrende Thematik, die sich in diesen Figuren überall widerspiegelt. Man versucht, ihnen nahe zu kommen, man versucht, in ihr Inneres zu gucken und sieht diese tiefe Versehrung, Melancholie, Sehnsucht, die da in diesen Figuren lebt. Und das hört man ja in dieser Musik von Charles Ives eigentlich auch permanent. Es ist ja eine Musik, die zwischen Himmel und Erde und zwischen allen Gefühlen im Grunde genommen steht. Das ist ganz wunderbar, passt sehr, sehr gut und ist auch super toll choreografiert, muss man sagen. Das ist nicht leicht, das zu choreografieren. Das ist ihm sehr gut gelungen. Der zweite Komponist ist Phil Glass. Auch diese Musik passt sehr gut, insofern als sie das Repetitive, Automatenhafte, was eben John Neumeier vor allem den Alltagsszenen außerhalb der Wohnung zugrunde legt, sehr gut widerspiegelt. Was die Musik einfach unglaublich gut unterstützt, ist das Herausarbeiten der inneren Befindlichkeit der Figuren. Und da hat auch eben John Neumeier in der Choreografie seinen Schwerpunkt hingelegt. Er hat tatsächlich für jede Figur, für jede solistische Figur eine ganz absolut unverwechselbare Sprache gefunden. Es gibt keine einzige Bewegung, die ohne Sinn und ohne Hintersinn ist. Sie ist unglaublich plastisch, die Sprache, und im Grunde genommen ist es kein Ballett mehr, sondern es ist tatsächlich ein Balletttheater. Man hört wirklich die Figuren sprechen durch ihre Körper.
Mhm. Und einen Tänzer haben Sie schon genannt. Wie ist der Abend sonst besetzt?
Der Abend ist sehr toll besetzt mit Alina Coiocaru, einer rumänischen Ballerina, die John Neumeier immer wieder nach Hamburg geholt hat und die etwas besitzt, was sehr wenige Tänzerinnen besitzen. Sie kann absoluten Glamour, aber sie kann auch verhärmt, versehrt, krank spielen und das kommt einfach diesem Abend unglaublich zugute. Edwin Revazov habe ich schon genannt, in der Rolle des Tennessee Williams, auch ein ganz großartiger Tänzer. Ein Neuzugang beim Hamburg Ballett ist Felix Paquet, der die Rolle des Tom spielt, auch wunderbar, aber nicht zu vergessen Patricia Fritzer in der Rolle der Amanda Wingfield, also einer abgehalfterten Diva im Grunde genommen, die aber so vielschichtig auch die Sorge um diese Tochter und das Entgleiten einfach der Jugend verkörpert, dass man wirklich staunt.
John Neumeier bringt Tennessee Williams die Glasmenagerie in Hamburg zum Tanzen und das Ballett steht im Dezember und Januar noch mehrfach auf dem Spielplan. Dorian Weikmann, Dankeschön.
Sehr gerne.
Sie hören Fazit. Die Kultur vom Tage. Seit die rechtskonservative Partei PiS in Polen an der Regierung ist, seit 4 Jahren also, will sie den Kulturbetrieb unter ihre Kontrolle bringen. In Danzig hat sie den Direktor des Museums des Zweiten Weltkriegs aus dem Amt gedrängt. Die Ausstellung sei zu wenig patriotisch gewesen. In Warschau wurde der Direktor des Museums der Geschichte der polnischen Juden nicht mehr berufen. Dabei hatte ihn eine Auswahlkommission erneut vorgeschlagen. Er hatte eine Ausstellung über Antisemitismus kuratiert. Und nun wackelt der Stuhl einer weiteren Museumsdirektorin. Alicia Knast leitet seit über 5 Jahren das Schlesische Museum in Katowice. Ein PiS-Politiker fordert ihre Entlassung und widerspricht viel für politische Motive, berichtet Florian Kellermann.
Alicia Knast ist eine hoch angesehene Museumsdirektorin, nicht nur in Polen. Vor 2 Jahren wurde das Schlesische Museum in Katowice für den Preis Europäisches Museum des Jahres nominiert. Trotzdem soll Alicia Knast ihren Posten räumen. Wenn es nach dem Verwaltungschef des Bezirks oder auf Polnisch Woiwodschaft geht, dessen Sprecher Sławomir Gruszka erklärte gegenüber Journalisten: Unsere Behörde hat eine Kontrolle durchgeführt. Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass Gelder unzweckmäßig verwendet wurden. Gesetze und Vorschriften wurden in eklatanter Weise verletzt. Deshalb werden wir auch Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft stellen. Experten zeigen sich bestürzt über die Vorwürfe. Die Kritikpunkte der Behörde könne man gegen jedes beliebige Museum anbringen, sagen sie. Sie ergäben sich schlicht aus der Art, wie Museen arbeiten. Ein Beispiel: Geräte und Material, die nach temporären Ausstellungen übrig bleiben. Das Museum gebe sie viel zu billig ab, behauptet die Bezirksverwaltung. Alicia Knast erklärte dem lokalen Sender Radio Pekari: Große polnische Museen, größer als das Schlesische Museum, verkaufen das Material, das nach Ausstellungen übrig bleibt, billiger als wir. Dabei haben wir deutlich weniger Lagerraum als etwa das Nationalmuseum in Krakau. Wir müssten diese Dinge transportieren und unterbringen lassen und dafür bezahlen. Jeder Museumsdirektor muss kalkulieren, ob sich das lohnt. Alicia Knast vermutet, dass der Großteil der Kritik im Prüfungsbericht nur vorgeschoben ist. Sie solle aus politischen Gründen entlassen werden. Denn vor der polnischen Parlamentswahl im Oktober sperrte sie sich gegen eine Konferenz in den Museumsräumen. Die Regierung wollte ihr sogenanntes Programm für Schlesien vorstellen, ein großes Investitionsprogramm. Bei der Konferenz wollte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki sprechen. Er trat bei der Parlamentswahl für die Regierungspartei PiS an, als Spitzenkandidat auf deren Bezirksliste in Katowice. Die PiS habe also das Museum für Wahlkampfzwecke nutzen wollen, sagt Alicia Knast. Wir behalten das Museum und seine Infrastruktur allein Dingen vor, die mit dem Erbe der Region Oberschlesien zusammenhängen. Das Museum darf nicht dafür herhalten, dass jemand politisches Kapital aus der Institution schlägt. Ich hätte mir gewünscht, dass die Teilnehmer der Konferenz das Museum besichtigen und es nicht für ihre Ziele missbrauchen. Alicia Knast ist seit 5 Jahren im Amt. Sie habe auch Auftritte von Politikern anderer Partei nicht gestattet, sagt sie. Die Konferenz der amtierenden Regierung genehmigte sie letztendlich doch, schweren Herzens. Diese hatte gedroht, dem Museum Mittel zu streichen. Über die Arbeit des Museums, die Ausstellungen etwa, gebe es keinen Streit mit der Regierung, sagt die Direktorin. Anders liegt der Fall bei anderen Kultureinrichtungen. Die Regierung weigert sich seit fast einem Jahr, den Direktor des Museums für die Geschichte der polnischen Juden, Polin, in Warschau, wieder in sein Amt zu berufen. obwohl eine Auswahlkommission Dariusz Stolar als Direktor bestätigte. Stolar habe sein Amt politisch missbraucht, so der Vorwurf nach einer Sonderausstellung des Museums über Antisemitismus in Polen. Dariusz Stolar:
Dwaj parlamentarzyści z PiS-u, z partii rządzącej, zadawali interpellacje.
Zwei PiS-Abgeordnete haben im Parlament geradezu absurde Vorwürfe erhoben. Einer von ihnen hat auf einen Vortrag verwiesen, der bei uns am Museum gehalten wurde, zum heutigen Antisemitismus. Polen sollte solche Forschungen gar nicht finanzieren, erklärte er.
Polska nie powinna wspierać takich badań.
Zwischen Alicja Knast und Dariusz Stolar gibt es eine Verbindung. Vor ihrer Berufung nach Katowice hatte Knast eine leitende Funktion am Museum Polin. Ihr Schicksal liegt nun ebenso wie das von Dariusz Stolar in der Hand von Kulturminister Piotr Gliński. Der hat noch nicht entschieden, ob er der Aufforderung des Bezirksvorsitzenden nachkommen und sie entlassen wird.
Umstrittene Museumspolitik in Polen, Florian Kellermann berichtete. Zu Beginn dieses Fazits haben wir ausführlich an den verstorbenen Dirigenten Marys Jansons erinnert. Und das machen die Zeitungsfeuilletons zum Wochenbeginn natürlich auch. Adelheid Wedel.
Der große Orchesterflüsterer ist verstummt. Das ist im Nachruf auf den Tod des Dirigenten Marys Jansons in der Neuen Zürcher Zeitung zu lesen. Alle uns vorliegenden Tageszeitungen beklagen den Tod des humanen Maestro, wie er in der Welt genannt wird. Manuel Bruch schreibt: Nun ist es leider Gewissheit. Marys Jansons, einer der meistgefragten Dirigenten überhaupt, um den sich die Musikwelt schon seit Jahren wegen seines schwachen Herzens Sorgen machen musste, ist gestorben. Man erlebte es immer wieder bange. Da verströmte und verausgabte sich einer, schenkte den Musikern und Hörern seine Lebensenergie. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung formuliert Laszlo Molnar anerkennend, seine Arbeit, seine Kunst stand ihm über allem im Leben. Im Tagesspiegel hebt Frederik Hansen hervor, Jansons Gestik beim Dirigieren war unspektakulär, ja geradezu zweckdienlich. Selbst in den emotionalsten Momenten hatte er sich voll im Griff. Das gehört zu seinem Konzept der musikalischen Lauterkeit. Bildung war ihm kein Ballast, die Auseinandersetzung mit dem kulturellen Erbe vielmehr ein Schlüssel zum Erfolg. Je mehr man sich bildet, desto mehr gewinnt man an innerer Freiheit. Das war seine Überzeugung. Die Süddeutsche Zeitung erinnert, er liebte sein Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, das fortan ohne ihn auskommen muss. Ob sich Jugendliche heutzutage um Tickets für Oper und klassische Konzerte reißen, ist eine offene Frage. Weiter gediehen sind die Forschungen zum Leseverhalten junger Leute. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung verkündet Herbert Ullmann, Gesellschafter des Verlages Ullmann Medien und anderer Häuser, die junge Generation hat das Buch in Teilen bereits aufgegeben. Er fordert, dem muss innovativ entgegengewirkt werden und macht darauf aufmerksam, dass derjenige, der nicht liest, heutzutage keineswegs in der Gesellschaft out ist. Er fragt, wie kann das positive Image, ein Leser zu sein, zurückgewonnen werden? Seine Empfehlung, jedes stationär verkaufte Buch ist ein gutes Buch. Jedes befördert im Idealfall den Kauf des Nächsten. Und der sollte beim Buchhändler stattfinden. Ist es nicht unsere gemeinsame Aufgabe, dem Buch wieder seinen berechtigten Stellenwert zurückzugeben, bevor es ihn komplett verliert und sich verflüchtigt mangels Pflege? In der Tageszeitung Die Welt kommt der Datenschutzbeauftragte des Landes Thüringen, Lutz Hasse, zu Wort. Er benennt ein Problem. Man weiß nicht, wer alles auf Schülerdaten Zugriff bekommt. Zu fragen wäre, ist das Wissen über Schüler der neue Goldstaub? Denn Schulclouds sollen das Lernen endlich ins digitale Zeitalter bringen. Doch in den Händen globaler Konzerne sind sie auch eine Gefahr. Auf einer ganzen Seite breitet der Datenschützer seine Überlegungen zu dem Thema in der Zeitung Die Welt aus. Die schicksalhaften Veränderungen in der SPD spielen in den Feuilletons vom Montag ebenfalls eine Rolle. Delegiert auf Rezensionen zur ARD-Dokumentation die Notregierung. Sie wird am Montag im ARD-Abendprogramm ausgestrahlt. Hans Hüt hat sie gesehen und warnt vor zu großer Hoffnung. Die Sehnsucht nach einem anderen Politikstil bleibt unbeantwortet. Das Mantra der regierenden Sozialdemokraten verwandelt sich in einen Schwanengesang. Kein Ritter ist in Sicht, der mit ihr den Ritt über den See wagt. Was machen die gewählten Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken aus der Verantwortung, wird gefragt. In der Tageszeitung Taz macht Friedrich Küppersbusch einen Vorschlag, der so gar nicht existierte. Also, Scholz und Dreyer mit Esken und Walter Borjans, das macht einen Vierer ohne Steuermann. Das kann hübsch scheitern, denn für ein Gelingen spricht derzeit nur gemeinsamer Horror vor Neuwahlen.
Adelheid Wedel mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger, kommen Sie gut durch die Nacht.